Ich bin 20 Jahre alt und das war das letzte Mal, dass ich mich allein in einem Raum mit einem Kind aufhielt. Als ich 15 war, habe ich oft am Wochenende auf Kinder aufgepasst. Die meisten Familien, für die ich arbeitete, waren nett, kultiviert und hatten süße Kinder, die ich liebte. Die Familie Cooper war jedoch die Ausnahme. Herr und Frau Cooper hatten zwei Kinder, Michael, 10 Jahre alt, und Antoinette, 4. Michael war still, aber verzogen, mit verstörendem Verhalten. Antoinette dagegen war laut, fröhlich und das komplette Gegenteil ihres Bruders. Sie war so unschuldig, dass ich sie wirklich mochte, aber Michael, den verabscheute ich. Er war ein echter Schrecken. Ich passte freitagabends 3 Stunden lang auf sie auf, während ihre Eltern zum Abendessen ausgingen. 3 schreckliche Stunden psychologischer, emotionaler und körperlicher Folter durch Mikkel. Oft erwischte ich ihn dabei, wie er mich anstarrte, während ich meine Hausaufgaben am Esstisch machte. Ich bat ihn, damit aufzuhören, aber er hörte erst auf, wenn ich aus seinem Blickfeld verschwand. Michael war grausam zu seiner Schwester. Er schubste sie die Treppe hinunter, riss den Barbie-Puppen die Köpfe ab und schnitt ihre Kleidung durch. Er schlug auch Katzen mit einem Socken voller Münzen. Eine von ihnen starb an inneren Verletzungen. An einem guten Tag knurrte er den Nachbarshund an. An einem schlechten Tag klebte er Stofftiere an die Fenster, mit Scheren in ihren Köpfen. Er war ein schreckliches Kind, um es milde auszudrücken. Aber das Beängstigendste an der Betreuung dieses Rotzlöffels war die Nacht, in der er mich angriff. Ich sollte eigentlich gar nicht da sein an diesem Abend. Die Coopers riefen meine Mutter an, weil ihre andere Babysitterin abgesagt hatte, und sie sagte zu, ohne mich zu fragen. Ich sollte von 17 bis 22 Uhr auf sie aufpassen. An diesem Abend regnete es in Strömen, sodass es kein Fernseh- oder Handysignal gab. Und als ob das nicht genug wäre, war Antoinette bei ihrer Großmutter, sodass ich 5 lange Stunden allein mit dem psychopathischen Jungen war. Die ersten Stunden vergingen schnell und ohne Zwischenfälle. Ich fütterte ihn, badete ihn und brachte ihn gegen 20 Uhr ins Bett. Michael schlief ein, sobald sein Kopf das Kissen berührte. Ich seufzte erleichtert und legte mich mit Kopfhörern auf das Sofa, ohne zu wissen, dass das ein Fehler war. Die Musik war laut genug, um andere Geräusche zu übertönen. Ich starrte eine Weile an die Decke. Ohne Signal konnte ich keine sozialen Medien nutzen und schlief irgendwann ein. Ein bis ich abrupt durch intensiven Druck auf meiner Kehle aufwachte. Michael stand über mir, grinste von einem Ohr zum anderen und hielt ein Küchenmesser. Ich konnte nicht fragen, was er tat, weil mich die Angst lähmte. Er drückte die Klinge immer fester gegen meinen Hals, bis ich ein Brennen spürte. Er lachte manisch, bevor er davonrannte. Ich wischte das Blut von meinem Hals und durchsuchte das ganze Haus in Panik, als ich ihn nicht fand. Dann hörte ich ein herzzerreißendes Miauen. Ich nahm einen Baseballschläger aus dem Schrank und ging die Treppe hoch. Ich zögerte, bevor ich seine Zimmertür öffnete, etwas, das ich immer noch bereue. Meine Schreie wurden von seinem Lachen übertönt. Michael saß vor seinem offenen Schrank mit der toten Katze auf seinem Schoß. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass der Horror dort endete, aber das tat er nicht. Dieser verdrehte Junge jagte mich und versuchte mir mit jedem Schritt den Rücken aufzuschlitzen. Der Psychopath kam nah genug heran, um mir das Messer in die Schulter zu rammen. Natürlich rannte ich zur Haustür hinaus und hielt erst an, als ich außer Atem war, einen Block von der Polizeistation entfernt. Ein paar Monate später packte ich meine Sachen und zog mit meinem jetzigen Ehemann in eine Wohnung, 1000 Meilen von der Stadt entfernt, in der ich aufgewachsen war. Ich musste weit weg von Michael sein, um mich sicher zu fühlen. Trotzdem fühlte ich mich verfolgt. Ich war jahrelang in Therapie. Ich konnte nicht ohne Licht schlafen, weil das Bild von ihm mit der toten Katze sich in meinen Kopf eingebrannt hatte. Ich war monatelang paranoid und fürchtete, er könnte aus jeder Ecke springen, tat Bat. Trotz allem dachte ich immer noch daran, eines Tages Kinder zu haben. Die Wahrheit ist, dass mir die Cooper-Kinder tatsächlich wichtig waren. Aber nach den körperlichen und psychischen Verletzungen hatten meine Eltern und ich keine andere Wahl, als Anzeige zu erstatten. Zumindest um die medizinischen und Therapiekosten zu decken. Michael wurde wegen seines Alters für 3 bis 5 Jahre in eine psychiatrische Einrichtung für Jugendliche eingewiesen, wie ich erfuhr. Aber nach dem Gerichtsverfahren wollte ich nicht mehr nachforschen, um diese Erinnerung nicht wieder aufleben zu lassen. Jetzt, im Nachhinein, scheint es mir lächerlich, so viel Angst vor einem 10-jährigen Jungen gehabt zu haben. Es ist seltsam, wie das Leben funktioniert. Seltsam, wie ich in diesem eigenen Moment erstarrte. Mit der Zeit verstand ich, dass ich keine Kinder haben möchte. Und ich weigere mich strikt, auf fremde Kinder aufzupassen. Das passierte, als ich 8 Jahre alt war und meine kleine Schwester 6. Es ist eine Erinnerung, die mich so geprägt hat, dass ich sie selbst als Erwachsener noch mit erschreckender Klarheit vor Augen habe. Etwas, das mich für immer begleiten wird. Meine Eltern engagierten für dieses Wochenende, an dem sie verreist waren, zum einzigen Mal einen Babysitter. Es war ein 16-jähriger Junge, der auf eine Anzeige meiner Mutter in der öffentlichen Bibliothek geantwortet hatte. Er ging auf dieselbe Highschool, die auch meine Eltern besucht hatten, was ihnen wohl ein gewisses Vertrauen gab. Er passte 3 Nächte auf uns auf, von Donnerstag bis Sonntag. Er hieß Nathan. Ich erinnere mich nicht an seinen Nachnamen. Wenn ich ihn wüsste, würde ich ihn nennen. Der größte Teil des ersten Abends ist für mich nur noch verschwommen. Ich war ja schließlich erst 8, aber ich erinnere mich, dass ich stundenlang Ratchet Clank auf meiner PlayStation im Keller gespielt habe, wie immer besessen davon. Am Freitag war es genauso. Ich spielte so viel, dass Nathan schließlich herunterkam, vermutlich um Kontakt mit mir aufzunehmen, und fragte, ob er mitspielen dürfe. Er sagte, er möge das Spiel auch, also spielten wir im Mehrspielermodus. Soweit ich mich erinnere, hatte ich tatsächlich Spaß und begann, ihn zu mögen. Am nächsten Tag kam mein Freund Zachary zu Besuch und wir spielten Fußball im Garten, wobei Nathan sich als Schiedsrichter anbot. Meine kleine Schwester war auch dabei. Für mein 8-jähriges Ich wirkte er einfach wie ein ganz normaler Typ. Zachary ging kurz, nachdem wir die Pizza gegessen hatten, die Nathan bestellt hatte, vermutlich mit dem Geld, das meine Eltern für Essen dagelassen hatten. In dieser Nacht, bevor ich schlafen ging, spielte ich mit meinem Nintendo DS im Bett, als Nathan hereinkam und fragte, ob ich noch mehr Videospiele spielen wolle. Ich bin mir sicher, dass ich höflich sagte, ich sei müde. Er ging, wie zu erwarten war, aber da war noch nicht alles vorbei. Als Kind schlief ich immer sehr tief, heute nicht mehr. Aber mit 8 Jahren war es nicht üblich, mitten in der Nacht aufzuwachen. Deshalb war es seltsam, als ich in meinem komplett dunklen Zimmer erwachte. Ich erinnere mich, dass ich mich umdrehte, als ich hörte, wie sich meine Tür schloss. Ich schaute zum Eingang und während sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnten, sah ich jemanden in der Ecke stehen. Bevor ich verarbeiten konnte, was geschah, schreien oder irgendwie reagieren konnte, hörte ich Nathan »Psst« sagen und flüstern. »Ich bin's.« Ich antwortete nicht, aber dann kam er langsam auf mein Bett zu, zog mir die Decke weg und ich schwöre, er wollte gerade zu mir ins Bett kriechen, als ich »Hör auf« oder so etwas schrie. Er erstarrte. Ich stieg aus dem Bett und verließ das Zimmer. Ich ging ins Zimmer meiner Schwester, holte eine Decke unter ihrem Bett hervor und legte mich zitternd auf den Boden, fühlte mich furchtbar verwirrt und unwohl. Am nächsten Tag sah ich Nathan den ganzen Tag nicht. Ich wusste, dass er im Haus war, weil er meiner Schwester Frühstück gemacht hatte. Aber er mied mich. Ich konnte meine Eltern nicht anrufen, weil ich ihre Handynummern nicht kannte. Es war ein seltsamer, langer Tag, an dem ich mit meiner Schwester in meinem Zimmer eingeschlossen spielte. Nathan kam kein einziges Mal herein. In dieser Nacht konnte ich aus offensichtlichen Gründen nicht schlafen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, bis ich wieder das Knarren meiner Tür hörte. Diesmal schaute ich nicht hin. Ich blieb reglos liegen, bis die Tür wieder geschlossen war. Ein paar Sekunden später blickte ich zur Tür, aber diesmal war er nicht da. Ich schaltete die Lampe an, um sicher zu gehen, aber selbst mit 8 Jahren wusste ich, dass er wieder herumschlich. In meinem Kopf wollte ich im Zimmer meiner Schwester schlafen, um sie zu beschützen. Ich stand auf, nahm mein Kissen und meine Decke, und als ich ihr Zimmer betrat, war Nathan schon auf halbem Weg zu ihrem Bett in der Dunkelheit. Ich schrie ihn an, er solle von ihr weggehen, und er sagte mir, ich solle mich beruhigen. Er würde nur nachsehen, ob alles in Ordnung sei. Er verließ hastig das Zimmer. Das war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Am nächsten Morgen wachte ich auf dem Boden im Zimmer meiner Schwester auf und sagte zu ihr, lass uns hier spielen, bis Mama und Papa zurück sind. Glücklicherweise kamen sie früh zurück. Wir hörten, wie meine Eltern draußen mit Nathan sprachen, aber wir verließen das Zimmer erst, nachdem er gegangen war. Meine Eltern fragten mich, warum ich auf dem Boden in ihrem Zimmer geschlafen hätte. Ich erinnere mich nicht, was ich ihnen sagte, aber ich weiß, dass ich ihnen nicht die Wahrheit erzählte. Tatsächlich habe ich es ihnen nie erzählt. Oft bereue ich, dass ich ihnen damals nichts gesagt habe, damit dieser Typ, Nathan, mit Konsequenzen hätte rechnen müssen. Es macht mir Angst, wenn ich daran denke, dass er vielleicht irgendwann einem Kind Schaden zugefügt hat wegen meines Schweigens. Es ist etwas, das ich meine ganze Kindheit lang für mich behalten habe, einfach weil es mir zu peinlich und unangenehm war, es jemandem zu erzählen. Ich bin eine Frau und diese Geschichte ereignete sich vor 3 Jahren, als ich 16 war. Damals habe ich gelegentlich auf die Kinder einer Familie aufgepasst, die ich seit meiner Kindheit kannte. Sie waren großartig, sehr entspannt und es war der einfachste Babysitterjob der Welt, weil die Kinder meistens schon schliefen, wenn ich ankam, und nie aufwachten. Es war etwa 1 Jahr her, seit ich das letzte Mal für sie gearbeitet hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie ein neues Baby von ungefähr 6 Monaten, also waren an diesem Abend ich, das Baby und die anderen 3 Kinder dort. Bevor ich weiter erzähle, sollte ich erwähnen, dass ihr Haus unglaublich war. Von außen war es nicht das luxuriöseste, aber es war riesig und lag, obwohl es in einer Vorstadtstraße stand, auf einem Hügel. Vom Hauptschlafzimmer im Obergeschoss aus konnte man die ganze Stadt überblicken. Sie hatten jede Menge CDs, was mich damals sehr begeisterte. Die Küche war immer gut gefüllt und das ganze Haus war wie eine Kunstgalerie eingerichtet, mit einem cleveren Design und sehr geräumig. Es gab immer interessante Dinge zu entdecken. An diesem Abend lag im Wohnzimmer, zwischen den Spielsachen der Kinder, ein falsches Samurai-Schwert. Ich erinnere mich, dass ich lachte, weil es zu echt aussah, um ein Spielzeug zu sein. Ich wedelte ein bisschen damit herum, aber es überraschte mich nicht. Sie waren interessante Leute und ich fand oft ungewöhnliche Dinge, die mir gefielen. Die Grundriss des Hauses war ebenfalls toll. Die Haustür führte fast direkt ins Wohnzimmer und auf einer Seite gab es eine große Wendeltreppe, die zu den Schlafzimmern hinaufführte. Das Wohnzimmer hatte hohe Fensterfronten, die zum Vorgarten und fast auf die ganze Straße hinausgingen. Der mittlere Teil des Hauses war komplett offen, mit einer Küche und einem Esszimmer, die sich gefühlt kilometerweit erstreckten. Weiter hinten hatten sie sogar ein kleines Studio, eher eine Leseecke. Nur einen Sessel und 2 Wände voller Bücher. Meine Eltern brachten mich gegen 20.30 Uhr vorbei und die Mutter und der Vater gingen kurz danach. Sie sagten mir, die Kinder seien bereits eingeschlafen und falls ich Probleme mit dem Baby hätte, könnte ich ihre älteste Tochter wecken, die gut darin war, es zu beruhigen und mir helfen würde, wenn nötig. Das beruhigte mich, weil ich kaum Ahnung von Babys hatte. Am Ende war es nicht nötig, denn die Kinder schliefen gut, aber wichtig ist, dass ich mich sicher und wohl fühlte. Sie sagten, sie würden gegen 1 Uhr morgens zurück sein und ich solle anrufen, wenn ich etwas bräuchte. Ich machte mir keine Sorgen. Ich hatte das unzählige Male zuvor gemacht und obwohl es eine kalte Nacht mit starkem Wind war, kannte ich dieses Haus und wusste, dass nichts passieren würde. Ich fühlte mich wie zu Hause. Tatsächlich fühlte ich mich so sicher, dass ich mich nicht sonderlich stressen ließ, als ich Probleme hatte, die Fliegengittertür zu schließen, nachdem sie gegangen waren. Ich dachte, vielleicht klemmte sie. Ich hatte keinen Schlüssel für die Haustür, aber normalerweise schloss die Fliegengittertür gut. Sie lebten in einer guten Nachbarschaft, also dachte ich in dem Moment nicht, dass es etwas war, worüber man sich Sorgen machen müsste. Schnell vergaß ich die Sache und ging ins Studio, um zu lesen, nachdem ich einen Blick auf die Kinder geworfen hatte. Ich verlor das Zeitgefühl. Mit 16 hatte ich kein Handy und in der Leseecke gab es keine Uhr. Ich war so vertieft in das Buch, dass, bevor ich es merkte, ein paar Stunden vergangen waren. Doch nicht der Zeitablauf riss mich aus meiner Vertiefung. Ich war völlig im Buch versunken, aber das unheimliche Geräusch des Windes, der draußen heulte, lenkte mich ab. Ich weiß nicht warum, aber diese Geräusche verursachten ein ungutes Gefühl in meinem Magen und ich wurde ein wenig paranoid. Ich dachte, während ich die Bücher an den Wänden betrachtete, dass ich vielleicht zu lange gesessen hatte, also stand ich auf und ging langsam in Richtung Küche, mit der Absicht, nach den Kindern zu sehen und dann etwas fernzusehen. Das Wohnzimmer war dunkel, und als ich auf dem Weg zu den Schlafzimmern hineinging, brachte mich etwas abrupt zum Stehen. Mit dem Licht der Küche, das mich von hinten beleuchtete, erstarrte ich, als ich einen Mann sah, der im Vorgarten stand. Er bewegte sich nicht, ich auch nicht. Ich konnte sehen, dass er das Gartentor hinter sich geschlossen hatte, und seine Haltung machte klar, dass er auf die Haustür zugelaufen war, genau die Tür, die ich nicht abschließen konnte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Blankes Entsetzen überwältigte mich. Ich hatte keine Waffe, die Tür war unverschlossen und ich konnte nicht fliehen, weil die Kinder oben schliefen. Er war riesig und ich war klein. Er hatte mich perfekt im Blick, während ich ihn als düstere Silhouette in der Dunkelheit anstarrte. Ganz in Schwarz gekleidet, war er das Gruseligste, was ich je gesehen hatte. Ich wusste, wenn ich jetzt nichts unternahm, würde er hereinkommen und uns in die Enge treiben. Dann bemerkte ich aus dem Augenwinkel das falsche Samurai-Schwert. Ganz langsam, mich leicht duckend, aber ohne den Mann im Garten aus den Augen zu lassen, griff ich danach und hob es in die Luft, um ihm klarzumachen, dass ich bewaffnet war. Ich weiß nicht warum, aber nichts anderes fiel mir ein. Er blieb einfach stehen, völlig reglos, bis er plötzlich direkt auf die Fliegengittertür zuschritt. Mein ganzer Körper zitterte, aber ich versuchte mit aller Kraft ruhig zu wirken, obwohl jeder Teil von mir schreien und weglaufen wollte. Sein Blick war kalt und leer, fast wie ein Roboter. Ich glaube nicht, dass er auch nur einmal blinzelte, während seine Augen mich fixierten. Dieser Moment schien eine Ewigkeit zu dauern. Schließlich drehte er sich um und ging langsam zum Tor zurück, die Straße hinunter. Ich stand noch lange da, beobachtete, wie er verschwand und rannte dann zur Haustür, lehnte mich mit meinem ganzen Gewicht dagegen und schlug sie kräftig zu. Ich war 16 und dumm, denn ich rief niemanden an. Ich erwähnte nicht einmal etwas, als meine Eltern mich abholten. Ich habe es nie jemandem erzählt. Ich dachte, alle würden mir die Schuld geben, die Kinder in Gefahr gebracht zu haben, oder dass der Typ irgendwie davon erfahren und zurückkommen würde, um mich zu holen. Der Familie geht es heute gut, und weder ihnen noch ihrem Haus ist nach dieser Nacht je etwas passiert. Aber ich bin immer dankbar für diesen Moment panischer Angst, der mich aus dem Studio heraustrieb, denn wenn ich das nicht getan hätte. Ich wage nicht einmal daran zu denken, wie diese Nacht hätte enden können. Bis ich 12 Jahre alt war, im Jahr 2010, bestanden meine Eltern immer darauf, dass ich einen Babysitter hatte. Ich nehme an, dass die Tatsache, dass ich Einzelkind war, eine große Rolle spielte. Vielleicht hätte das noch länger so weitergehen können, aber dann passierte etwas mit meinem letzten Babysitter. Er hieß James, war 18 Jahre alt und es war bereits das zweite Mal, dass er mich über Nacht betreute. Rückblickend betrachtet war er wirklich ein seltsamer und verstörender Typ. Er sprach nicht viel und schien das Konzept von persönlichem Raum nicht zu verstehen. Eines Abends saß ich im Wohnzimmer und schaute meine Lieblingssendung, als James aus dem Zimmer kam, in dem er eigentlich schlafen sollte. Er kam herein und setzte sich wortlos und lautlos auf das Sofa hinter mich. Irgendwann drehte ich mich um zu sehen, was er machte, und er starrte mich nur an. Es war merkwürdig. Ich weiß nicht mehr, ob ich es in dem Moment unheimlich fand, aber ich erinnere mich, dass ich schüchtern gelacht habe. Er brach das Schweigen und fragte, ob ich ein Videospiel spielen wollte. Ich war nicht wirklich ein Fan von Videospielen, das war eher etwas für Jungs, aber ich sagte trotzdem ja. Er ging in das Zimmer meines Vaters, holte dessen Xbox 366, was schon seltsam war, denn woher wusste er, dass sie dort war, und schloss sie im Wohnzimmer an. Er lud Halo 2, glaube ich. Da ich nicht gut war, tötete er mich etwa 10 Mal hintereinander. Dann beschloss James, mir beizubringen, wie man spielt. Er kam näher, nahm meine Hände und versuchte, sie über den Controller zu führen, damit ich fühlen konnte, welche Knöpfe was bewirkten. Aber die Art, wie er so nah stand, machte mich unruhig. Sein Körper drückte gegen meinen, während seine Hände meine bedeckten. Nach einer Weile murmelte ich schüchtern, »Ich mag dieses Spiel nicht. Ich möchte aufhören.« Er wirkte verärgert, sagte aber okay und setzte sich wieder aufs Sofa, um allein weiterzuspielen. Ich ging nach oben in mein Zimmer, um fernzusehen, und irgendwann schlief ich mit eingeschaltetem Fernseher ein. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, aber ich wachte von dem grellen Licht des Fernsehers in meinem dunklen Zimmer auf. Als ich mich aufsetzte, knarrte die Matratze, aber unter diesem Geräusch schwöre ich, ein Schleichen irgendwo im Zimmer gehört zu haben. Ich wollte James rufen, weil ich Angst hatte, aber ich wollte kein Geräusch machen. Ich sah mich nur ängstlich um, bis mein Blick an der leicht geöffneten Schranktür hängen blieb. Ich kniff die Augen zusammen, um besser zu sehen, und als der Fernseher auf ein weißes Bild wechselte, beleuchtete das Licht James, der im Schrank stand. Ich erstickte einen Schrei, und er muss es gemerkt haben. Langsam kam er heraus, sagte, »Psst, ist schon okay«, mit ausgebreiteten Armen. Ich war vor Angst wie gelähmt, als er näher kam und mir sagte, wie hübsch ich sei. Ich wusste, was er vorhatte, und sobald sich die Gelegenheit ergab, schlüpfte ich zwischen ihm und der Tür hindurch. Ich rannte nach unten ins Büro, das abschließbar war, aber nicht ohne vorher ein Telefon zu schnappen, um meinen Vater anzurufen. James hämmerte gegen die Tür, sagte er, würde nichts tun, und flehte mich an, meinen Dad nicht anzurufen. Mein Vater, wütend, sagte mir, ich solle dort bleiben, er würde in einer Stunde da sein. Aber bis dahin war James schon weg. Es spielte keine Rolle, denn meine Eltern hatten die Daten seiner Eltern und riefen sofort die Polizei. Ich erklärte, was passiert war, und James wurde wegen etwas wie unangemessenen sexuellen Verhaltens mit einem Minderjährigen oder Ähnlichem verhaftet. Seit diesem Tag vertrauten meine Eltern darauf, mich ohne Babysitter allein zu lassen. Und auch wenn es seltsam klingt, denke ich immer noch mindestens alle 2 Tage an James. Nach langem Zögern und hin und her überlegen, entschied ich mich schließlich letzten Herbst, wieder zur Graduiertenschule zu gehen. Ich bin sicher, viele wissen, wie schwierig es ist, ein anspruchsvolles Doktorandenprogramm mit einem Vollzeitjob zu vereinbaren. Ich brauchte ein kleines Zusatzeinkommen, aber etwas, das es mir ermöglichen würde, mein Studium zu priorisieren. Zum Glück kannte eine gute Freundin eine Familie, die dringend eine vertrauenswürdige Babysitterin suchte. Ihre derzeitige Betreuerin hatte gerade die Highschool abgeschlossen und ging in einen anderen Bundesstaat studieren. Anfangs fühlte ich mich etwas seltsam dabei, einen Job als Babysitterin anzunehmen. Immerhin war ich über 20, Doktorandin und verlobt. Aber die Arbeitszeiten waren flexibel, die Bezahlung hervorragend und ich konnte studieren, sobald das Mädchen schlief. Um ehrlich zu sein, verlief am Anfang alles wie am Schnürchen. Die Familie war unglaublich großzügig und ihre 3-jährige Tochter Jana war sehr brav, trotz der typischen Streiche in ihrem Alter. In den folgenden Monaten passte ich sie mehrmals pro Woche auf, meistens abends, damit ihre Mutter Marie Besorgungen erledigen oder einen Kaffee trinken konnte. Manchmal arbeitete ich auch samstags abends, damit die Eltern ausgehen und essen oder ins Kino gehen konnten. Diese Wochenendschichten mochte ich nicht besonders, vor allem weil die Familie in einem riesigen Haus hoch oben in den Bergen lebte, umgeben von Hektar Wald. Tagsüber war die Landschaft friedlich und majestätisch, aber wenn es dunkel wurde, wurde die Stille unheimlich. Ich versuchte, mich vom umgebenden Wald abzulenken, indem ich an meinem Laptop studierte oder ein Buch las. Doch alles änderte sich letzten Februar. Es war ein besonders kalter Samstagabend und ich sollte Jana gegen 7 Uhr betreuen. Maries Ehemann Michael war geschäftlich unterwegs und sie selbst wollte eine Geburtstagsfeier ihrer besten Freundin besuchen. Mit einem Rucksack voller Studienmaterial ließ mich mein Verlobter auf dem Weg zum Supermarkt am Haus absetzen. Der Abend verlief ruhig. Ich wärmte Tiefkühlpizza auf arbeitete an meinen Aufgaben und brachte das Mädchen um 8 Uhr ins Bett. Ich hatte am darauffolgenden Dienstag eine Prüfung, also musste ich viel lernen. Mein Verlobter kam gegen 21.50 Uhr an, etwa 10 Minuten früher, als wir Marie erwarteten. Genau um 10 Uhr hörten wir Schritte auf der Terrasse und sahen Marie zur Haustür kommen. Ich erinnere mich, dass ich es lustig fand, ihr Auto nicht gehört zu haben. Ich war so konzentriert gewesen. Mein Verlobter und ich tauschten einen Blick aus, als Marie ins Haus kam und direkt die Treppe hochging. Sie schien vielleicht einen Drink zu viel gehabt zu haben, denn normalerweise war sie sehr gesellig und höflich. Ich begann, meine Sachen zusammenzupacken, während mein Verlobter auf seinem Telefon Solitär spielte. Als wir zum Auto gingen, schauten wir beide verwirrt drein. Marie stand am Fenster, winkte und lächelte. Ich nickte und winkte zurück, vermied es aber, sie direkt anzusehen. Wir gingen die Auffahrt hinunter zur Straße, da Marie im Garage parkte. »Ich bin nicht der Einzige, der das seltsam fand, oder?« fragte mein Verlobter. »Keine Sorge, sie war wahrscheinlich nur ein bisschen betrunken«, sagte ich und schloss die Autotür. Wir begannen, die kurvenreichen Straßen hinunterzufahren nach einem langen Arbeitseinsatz. Die Strecke von ihrem Haus zur Autobahn war dunkel, gesäumt von Redwoods und Hirschen, was ich normalerweise genoss. Dann bemerkte ich es plötzlich. Ich klopfte auf meine Tasche und spürte zum ersten Mal ihr leichtes Gewicht. Ich hatte mein Lehrbuch vergessen. Obwohl wir nicht umkehren wollten, da wir schon ein gutes Stück gefahren waren, wusste ich, dass ich es brauchte, wenn ich meine Prüfung bestehen wollte. Mein Verlobter seufzte und drehte das Steuer, um zurückzufahren. Als wir ankamen, sah ich den burgunderroten Buchrücken meines Lehrbuchs durch die Glasschiebetür auf dem Sofa liegen. Ich ging zur Haustür und klopfte. Keine Antwort. Ich klopfte erneut und versuchte die Klinke. Sie war unverschlossen. Wir traten leise ein. »Entschuldigung, ich bin's. Ich habe mein Buch vergessen«, sagte ich mit gedämpfter Stimme. Mein Verlobter folgte mir mit ein paar Schritten Abstand, wachsam umherblickend. Am Fuß der Treppe sah ich, dass oben noch alle Lichter an waren. »Hey, bist du noch wach?«, rief ich. Völlige Stille. Wir gingen in die Küche und ich bemerkte, dass der Anrufbeantworter blinkte. Ich hatte ihn vor dem Gehen nicht gesehen. Es waren keine Anrufe in dieser Nacht eingegangen. Ich weiß nicht, was mich dazu brachte, die Abspieltaste zu drücken, besonders da Marie und ihre Tochter, soweit ich wusste, schlafen konnten. Meine Finger schwebten eine Sekunde über der Taste, bevor ich sie drückte. Was ich auf dieser Aufnahme hörte, hat mich nie verlassen. Die Nachricht war um 22.14 Uhr aufgezeichnet worden. Wir waren um 22.05 Uhr gegangen. »Hallo Schatz, ich bin's, Mama. Es gibt ein Problem auf der Autobahn, vielleicht einen Unfall. Ich komme etwa eine halbe Stunde später als erwartet.« Ich sah meinen Verlobten an und mein Herz sank. Meine Augen füllten sich mit Tränen. »Gianna«, brachte ich stammelnd hervor. Mein Verlobter verschwand die Treppe hinauf, zwei Stufen auf einmal nehmend. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam er viel langsamer wieder herunter. »Gianna ist okay. Sie schläft tief und fest«, sagte er emotionslos. Ich öffnete die Garage und tatsächlich Maries Auto war nicht da. Wir durchsuchten jedes Eck des Hauses. Es war leer, außer uns und dem Mädchen. Wir kehrten ins Wohnzimmer zurück und saßen schweigend da, bis Marie ankam. Sie wirkte erschöpft, froh, nach dem Verkehr endlich zu Hause zu sein. Sie plauderte munter über ihren Abend, schrieb mir einen Scheck mit einem großzügigen Trinkgeld aus, bedankte sich für meine Geduld und lächelte. Benommen stiegen wir ins Auto, immer noch unter Schock von dem, was passiert war. Ich hatte nie den Mut, ihr zu erzählen, was in dieser Nacht geschehen war. Ich sagte meine nächsten beiden Schichten unter dem Vorwand ab, krank zu sein. Schließlich schrieb ich Marie eine E-Mail, in der ich erklärte, mein Programm sei zu intensiv geworden und ich könne Gianna nicht mehr betreuen. Sie glaubte es und jetzt bin ich frei. Frei von dem Haus, in dem ich ein völlig Fremdes mit ihrer Tochter allein gelassen hatte. Ich wuchs in einer sehr sicheren Stadt im mittleren Westen auf, in einer noch sichereren Nachbarschaft. Sie war etwas abgelegen, von Wäldern umgeben und vom Hauptteil der Stadt entfernt. Ich hatte nicht viele gruselige Begegnungen in meinem Leben, also war dies im Grunde der Moment, in dem ich am meisten Angst hatte. Damals war ich 14 Jahre alt und hatte gerade einen Babysitter-Grundkurs im Gemeindezentrum abgeschlossen. Unsere Nachbarschaft war sehr eng verbunden. Alle Kinder auf unserer Straße spielten zusammen und dank meiner zwei jüngeren Brüder wurde ich schnell zur automatischen Babysitterin für die drei Familien, die am nächsten wohnten. Ich hatte meine Brüder zwar schon für kurze Zeit beaufsichtigt, aber dies war mein erster offizieller Babysitter-Job, bei dem ich auf die beiden schulpflichtigen Kinder gegenüber aufpasste. Sie waren Familienfreunde. Ihre Eltern versprachen, vor 23 Uhr zurück zu sein, und ich wusste, dass meine Eltern zu Hause waren und bereit einzugreifen, falls ich etwas brauchte. Also war ich zwar etwas nervös, fühlte mich aber insgesamt unter Kontrolle. Die Kinder waren der Traum eines Anfänger-Babysitters. Ihnen war beigebracht worden, dass sie sich vor dem Schlafengehen nur ein Stück Süßes aussuchen durften, und sie lehnten sogar mein Angebot ab, die Sendung zu Ende zu schauen, weil Schlafenszeit war und sie sich noch die Zähne putzen mussten. Es überraschte mich, machte meine Arbeit aber sehr einfach. Also brachte ich sie ins Bett und ging nach unten, um fernzusehen, bis ihre Eltern zurückkamen. Ihre Mutter war Innenarchitektin, also war ihr Haus geräumig und absolut wunderschön. Das Wohnzimmer befand sich im hinteren Teil des Hauses mit bodentiefen Fenstern, die einen atemberaubenden Blick auf den Wald im Garten boten. Das Sofa stand mit dem Rücken zu diesen Fenstern und ich saß dort mit ihrem alten weißen Labrador Alex und schaute Fernsehen. Aus dem Augenwinkel glaubte ich, etwas Großes schnell vor dem Fenster hinter mir vorbeiziehen zu sehen. Ich dachte, es wäre vielleicht ein Hirsch, aber ich war 14, allein und hatte eine blühende Fantasie, also wurde ich unruhig und ziemlich nervös. Die Eltern würden erst in 2 Stunden zurück sein, also ging ich in die Küche, um meine Eltern anzurufen und mich zu beruhigen. Alex folgte mir. Die Küche ging ins Wohnzimmer über und das Festnetztelefon stand auf der Arbeitsplatte. Während ich dort stand und die Nummer meiner Eltern wählte, hatte ich einen klaren Blick durch den breiten Durchgang ins Wohnzimmer und darüber hinaus durch diese riesigen Fenster in den hinteren Garten. Alex legte sich zu meinen Füßen, während ich meiner Mutter erzählte, dass ich dachte, etwas draußen vor dem Fenster gesehen zu haben. Ihre Stimme zu hören war so tröstlich wie erhofft, also sagte ich ihr, dass mein Vater nicht kommen musste und dass ich anrufen würde, wenn ich etwas bräuchte. Ich legte auf und setzte mich auf den Boden, um Alex ein paar Minuten lang die Ohren und den Bauch zu kraulen, immer noch etwas misstrauisch gegenüber dem Wohnzimmer. Kurz nachdem ich zurück auf dem Sofa war, sah ich, bevor ich mich setzte, wieder etwas draußen durch die großen Fenster. Ich schaute genauer hin, hinter der Spiegelung des Fernsehers, und bemerkte ein kleines Licht, das sich im Wald bewegte. Wahrscheinlich nur ein Nachbar, dachte ich. Doch als ich weiter beobachtete, schien sich das Licht unverkennbar auf mich zuzubewegen. Mein ganzer Körper erstarrte, während das Licht sich weiter den Wohnzimmerfenstern näherte. Irgendwann wurde mir mit lähmendem Entsetzen klar, das Licht war so groß geworden, dass seine Quelle jetzt direkt vor dem Haus stand. Der Strahl schwenkte von einer Seite des Wohnzimmers zur anderen und blieb dann direkt auf meinem Gesicht stehen. Ich glaube nicht einmal, dass ich bei dem grellen Licht, das durch das Fenster schien, die Augen zusammenzog. Ich war zu verängstigt. Alex, in seiner senilen Gelassenheit, schlief weiter, völlig ahnungslos, dass mein Herz praktisch stehen geblieben war. Das Licht bewegte sich erneut, diesmal weg von mir, um von unten ein Gesicht zu beleuchten. Ich sah dunkle Augenhöhlen und die beleuchteten Konturen von Wangen, aber die Details des Gesichts gingen in dem scharfen Winkel des Taschenlampenstrahls verloren. In diesem Moment versuchte ich mit aller Macht zu schreien, meine Finger zu bewegen, um die 911 zu wählen oder mich von den Fenstern zu entfernen. Buchstäblich alles wäre besser gewesen, als nur mit offenem Mund und Tränen in den Augen dazusitzen. Aber ich hatte noch nie eine solche eiskalte Angst verspürt. Ich war völlig gelähmt. Alles schien sich in Zeitlupe zu bewegen und ich fühlte mich völlig hilflos. Das Licht richtete sich auf mich, dann schnell wieder auf das schreckliche Gesicht draußen. Es wiederholte dieses Muster 1 oder 2-mal, bevor es plötzlich verschwand. Die Taschenlampe war ausgeschaltet worden und aus irgendeinem Grund reichte das, um mich wieder bewegen zu können. Ich sprang auf und wählte, kurz davor die 911 anzurufen, während ich mental abwog, ob ich mich mit den Kindern im Hauptschlafzimmer einschließen oder sie einfach schnappen und zu meinen Eltern rennen sollte. Mein Babysitterkurs hatte mich nicht darauf vorbereitet. Bevor ich auch nur die Hälfte des Flurs zu den Kindern erreichte, hörte ich ein lautes Krachen und spürte ein Kloß im Hals. Das Geräusch schien aus der Garage zu kommen, aber ich war mir sicher, sie abgeschlossen zu haben. Mein Verstand raste, als ich versuchte, mir vorzustellen, woher es kam. Ich nahm allen Mut zusammen, um kurz in die Garage zu schauen und sicherzugehen, dass sie verschlossen war, und glücklicherweise war sie es. Das Küchenlicht ließ mich einen Hammer im Werkzeugkasten des Vaters erkennen, also griff ich ihn schnell und rannte zurück, schloss die Tür ab. Jetzt, da ich eine Waffe hatte, fühlte ich mich etwas sicherer, bis jemand heftig an die Haustür zu hämmern begann. Die Besitzer hatten eine Klingel mit Sicherheitskamera, also konnten sie das Video überprüfen und mit der Person draußen sprechen. Ich rief verzweifelt die Eltern an und flehte sie an, abzunehmen, während das Hämmern weiterging. Schließlich meldeten sie sich und ich erklärte die Situation, bat sie, die Aufnahmen zu überprüfen. Obwohl es schwer war, das Gespräch zwischen dem Vater und der Person an der Tür zu hören, konnte ich Bruchstücke verstehen. Er sagte mir, ich solle die Tür öffnen. Es war der Nachbar, der Gewürze brauchte, weil seine Frau am Kochen war. 1 Million Fragen schossen mir durch den Kopf. Nichts davon ergab Sinn. Warum hätte der Nachbar vorher spionieren sollen? Und warum so heftig an die Tür hämmern? Nur wegen Gewürzen? Es passte nicht zusammen und ich sträubte mich zu gehorchen. Dann nahm die Mutter das Telefon. Schau, ich weiß, dass du Angst hast, aber du musst uns vertrauen und jetzt bitte die Tür öffnen. Ihre Stimme klang angespannt, aber aufrichtig. Trotz meiner Zweifel wusste ich, dass ich ihr vertraute und ging zur Tür. Mein ganzer Körper zitterte, aber ich sagte mir, dass alles gut werden würde, obwohl das Gegenteil der Fall zu sein schien. Als ich öffnete, trat schnell ein Mann in einem karierten Hemd und Jeans ein und stellte sich vor. Er ging direkt zur Garagentür und sicherte sie. Dann bat er um mein Telefon, da ich noch mit den Eltern verbunden war. In meiner Verletzlichkeit und Verwirrung gab ich es ihm. Er sprach mit ihnen und beendete das Gespräch nach 1 Minute mit den Worten: Okay, ihr habt sie angerufen, ja? Gut, tschüss. Mit den weinenden Kindern im Zimmer und einem Fremden, der mein Telefon hielt, war ich überzeugt, in einem Albtraum zu sein. Kurz bevor ich mich kneifen konnte, flüsterte mir der angebliche Nachbar zu, dass jemand versuchte einzudringen und dass er uns beschützen würde. Er zeigte eine Waffe an seiner Hüfte und versicherte mir, dass alles in Ordnung sei, die Polizei auf dem Weg. Am nächsten Tag verstand ich endlich, was passiert war. An jenem Abend, gegen 20.45 Uhr, hatte der Nachbar seinen Hund rausgelassen, als er eine Taschenlampe im hinteren Garten bemerkte. Beunruhigt beobachtete er sie aus seinem Fenster. Er sah, wie sie sich dem Haus näherte, in dem ich war, und wie jemand hineinspähte. Als er näher kam, erkannte er, dass es ein Mann war, aber nicht sein Gesicht. Er beobachtete, wie er zwischen den Häusern hin und her ging und durch die Seitentür in die Garage eindrang. Das musste das Krachen gewesen sein. Ich kann das Glück nicht erklären, das ich hatte, diese Nacht nicht tot zu sein. Als ich die Garage überprüfte und den Hammer nahm, war dieser Mann bereits dort und beobachtete mich aus der Dunkelheit. Jetzt ergab alles Sinn. Warum der Nachbar verzweifelt an die Tür hämmerte, warum die Eltern das mit den Gewürzen sagten, sie wussten, dass wir, die Kinder und ich, in Panik geraten wären, wenn sie die Wahrheit gesagt hätten. Die Polizei erwischte den Eindringling noch in derselben Nacht. Er versuchte, sie anzugreifen, scheiterte und wurde festgenommen. Es stellte sich heraus, dass er sich in einem drogeninduzierten Psychosezustand befand. Jetzt sehe ich das Leben anders, mir bewusst, dass alles in einem Augenblick vorbei sein könnte. Wäre dieser Nachbar nicht gewesen, wäre ich vielleicht nicht hier, um davon zu erzählen. Jetzt sehe ich das Leben anders, mir bewusst, dass alles in einem Augenblick vorbei sein könnte. Wäre dieser Nachbar nicht gewesen, wäre ich vielleicht nicht hier, um davon zu erzählen. Als mein Bruder und ich klein waren, hatten wir unter der Woche und manchmal am Wochenende immer eine Babysitterin, da unsere Eltern Vollzeit arbeiteten. Ich war ungefähr 10 Jahre alt, als mein kleiner Bruder und ich an einem Samstagabend auf jemanden angewiesen waren, der auf uns aufpasste, weil mein Vater Nachtschicht hatte und meine Mutter in Italien war. Ich werde meinen Bruder T nennen. Der Mann, der auf uns aufpassen sollte, hieß Keith und kannte meinen Vater eigentlich von der Arbeit. Als mein Vater erwähnte, dass er niemanden hatte, der auf uns aufpasste, mischte sich Keith ins Gespräch und bot sich freiwillig an. Mein Vater kannte ihn nicht besonders gut, abgesehen von gelegentlichen Begrüßungen bei der Arbeit, aber anscheinend gut genug, um ihm unsere Betreuung anzuvertrauen. Es war 18 Uhr, es war bereits dunkel, und unser Vater brachte uns zur Haustür von Keiths Haus und klingelte. Von Anfang an wirkte Keith super freundlich, sogar übertrieben, immer lächelnd, egal was er sagte. Er und mein Vater unterhielten sich eine Weile, nachdem er uns vorgestellt hatte. Keith schien sehr nett zu sein, weil er nicht aufhörte, mit T und mir zu reden. Als unser Vater ging, zeigte uns Keith das Haus. T und ich setzten uns auf das Sofa im Wohnzimmer. Ich war aufgeregt, als ich eine GameCube sah. Keith stand im Eingang mit einem breiten Lächeln und den Händen in den Hüften und beobachtete mich, während ich begeistert die GameCube anschloss. Während ich ein Sonic-Spiel spielte, sagte Keith zu T, er solle mitkommen. Er hätte ein paar Spiele und Spielzeug für ihn oben. Sie waren eine ganze Weile dort und schließlich langweilte ich mich mit dem Spiel. Ich ließ die GameCube an, ging aber nach oben, um zu sehen, was sie machten. Das Obergeschoss war ziemlich groß. Es gab einen breiten Flur mit mehreren offenen Türen, aber eine war geschlossen. Ich nahm an, dass sie dort sein mussten, also öffnete ich die Tür und fand einen dunklen Raum, der nur vom Licht eines Computerbildschirms erhellt wurde. Ich ging näher an den Computer heran und sah 2 Kamerabilder. Eines zeigte ein leeres Zimmer mit einer eingeschalteten Lampe, das andere zeigte T und Keith, die auf dem Boden saßen und mit Spielzeug spielten. Ich beobachtete eine Weile und fühlte mich unwohl, als ich sah, wie Keith T auf unangemessene Weise berührte, etwa indem er seine Schulter sehr langsam rieb. Dann bemerkte ich, dass Keith aufhörte, sich zu bewegen und meinen Bruder nur mit einem Lächeln ansah. T schaute zurück. Ich bin sicher, er war verwirrt. Sie sahen sich lange an. Ich konnte sehen, wie sich Keiths Mund bewegte. Also musste er etwas sagen. Ich klickte auf den Bildschirm, um zu sehen, ob ich das Bild heranzoomen oder Geräusche hören konnte, und das Mausrad bewirkte tatsächlich einen Zoom. Aber als ich das tat, verschwand Keiths Lächeln, und er starrte mit erschreckend weit geöffneten Augen in die Kamera. Ich hatte das Gefühl, er sah mich direkt an. Ich verließ schnell den Raum und schloss die Tür, ging lässig den Flur entlang und rief nach T. Keith kam abrupt aus dem Zimmer und sah mich mit einem viel gruseligeren Ausdruck als einem Lächeln an. Mit tiefer, fester Stimme fragte er mich, ob ich in sein Zimmer gegangen sei. Mein Herz klopfte heftig, als ich ihm sagte, dass ich das nicht getan hätte, und ich spürte sogar, wie meine Stimme zitterte. Er ging den Flur hinunter und riss die Tür zu seinem Zimmer aggressiv auf. Ich rannte zu T und sagte ihm, wir müssten gehen. Er antwortete, er ist komisch. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ich packte ihn am Arm und als wir die Treppe hinuntergingen, hörten wir Keith aus seinem Zimmer schreien. Ja, das hast du! Dann schrie er, ich hätte auch seinen Schrank durchsucht, was nicht stimmte. Wir rannten raus. Er schrie noch etwas, während wir durch die Haustür nach draußen stürmten. Ich knallte die Tür zu und wir rannten den Bürgersteig entlang, bis sein Haus außer Sichtweite war. Dieser Mann war völlig verrückt. Sogar mein 6-jähriger Bruder spürte schlechte Vibes. Ich fragte ihn, ob Keith ihn irgendwo außer an der Schulter berührt hatte. Er sagte nichts, zuckte nur mit den Schultern. Ich hatte Angst davor, was das bedeutete. Glücklicherweise waren wir in der Nähe des Hauses eines Freundes, also klingelten wir und baten darum, sein Telefon benutzen zu dürfen. Ich rief meinen Vater an und erzählte ihm, was passiert war. Die Mutter meines Freundes ließ uns in dieser Nacht dort bleiben, nachdem sie gehört hatte, was passiert war. Mein Vater rief die Polizei und meldete Keith bei seinem Chef. Rechtlich geschah Keith nichts, aber mein Vater hatte ein gutes Verhältnis zu seinem Chef und sorgte dafür, dass er gefeuert wurde. Ich verabschiedete mich von meiner Mutter, als ich den Hörer auflegte, und ging die Treppe hinauf zu Tylers Haus, dem Jungen, auf den ich aufpassen sollte. Ich begrüßte seine Mutter an der Tür, die es eilig hatte. Sie hatte mir bereits alles am Telefon erklärt, damit sie losfahren konnte, sobald ich ankam. Schnell stieg sie in ein Taxi vor dem Haus und fuhr zum Flughafen. Tyler war 5 Jahre alt und autistisch, also wusste ich, dass die Betreuung eine Herausforderung werden würde. Zuerst musste ich mich an sein Verhalten und seine Art der Interaktion gewöhnen, aber mit der Zeit lernte ich, mich anzupassen. Oft hörte ich ihn in verschiedenen Zimmern mit sich selbst sprechen. Meistens nahm ich an, er würde spielen, aber manchmal schien es, als würde er wirklich nur mit sich selbst reden. Ich sollte das ganze Wochenende auf ihn aufpassen. In der ersten Nacht wachte ich auf, weil ich Tylers Lachen außerhalb des Zimmers hörte, in dem ich schlief. Es verwirrte mich, die offene Tür zu sehen. Ich war mir sicher, sie geschlossen zu haben. Ich ging hinaus, um nach ihm zu suchen, und bemerkte, dass sein Lachen aus seinem Zimmer kam. Ein Knarren des Holzfußbodens ließ sein Lachen abrupt verstummen. Dann ging das Licht in seinem Zimmer plötzlich aus. Ich hörte, wie er ins Bett sprang. Ich war noch nicht einmal auf halber Höhe des Flurs, als ich ihm zurief, er solle im Bett bleiben. Dann schlief ich wieder ein. Am nächsten Tag fragte ich ihn, was er gemacht hatte, aber ich bekam nichts weiter als ein »Ich erinnere mich nicht« zu hören. Den Rest des Tages versuchte ich, mit ihm zu spielen und fernzusehen, obwohl er mehr daran interessiert schien, allein in seinem Zimmer zu spielen. Also ließ ich ihn gewähren und schaute Fernsehen, bis es dunkel wurde, während ich mich um das Abendessen und andere kleine Aufgaben kümmerte. Es wurde Schlafenszeit, und ich brachte ihn ins Bett, wobei ich ihm versicherte, diesmal wirklich im Bett zu bleiben. Ich schlief ein, aber es verging keine Stunde, bevor mich ein weiteres Geräusch weckte. Es war ein Kichern, gefolgt von Flüstern. Es musste Tyler sein. Ich setzte mich auf, rieb mir die Augen und sah mich um. »Tyler? Srenja«, rief ich leise. Das Kichern war wieder zu hören, diesmal von der anderen Seite des Zimmers. Ich schaltete die Lampe ein und da saß Tyler im Schrank, die Tür einen Spalt offen, sodass nur sein Gesicht zu sehen war. Ich muss zugeben, das war verstörend, besonders um 2 Uhr morgens. Der Schatten und der Lichteinfall auf sein Gesicht machten die Szene noch unheimlicher. Ich stand auf und holte ihn verärgert aus dem Schrank und ließ ihn das auch wissen. Ich brachte ihn zurück ins Bett und fragte ihn, warum er das getan hatte. Seine Antwort ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. »Tony hat gesagt, ich soll das tun«, sagte er. »Wer ist Tony?« »Srenja«, fragte ich. »Der Mann im Schrank. Ich habe mit ihm gesprochen.« Mein Herz setzte für eine Sekunde aus, aber trotzdem nahm ich an, dass es nur seine Fantasie war, die ihm einen Streich spielte. Ich warnte ihn, diesmal wirklich im Bett zu bleiben, sonst gäbe es Konsequenzen. Ich ging zurück ins Gästezimmer und schloss die Tür. Während ich mich hinlegte, konnte ich nicht aufhören, über Tylers Worte nachzudenken. Warum würde er sich so etwas ausdenken? Ich drehte mich um und verbrachte lange Zeit damit, meinen Kopf frei zu bekommen, um einzuschlafen. Dann plötzlich schlug etwas gegen die Schranktür. Es klang nicht wie ein fallender Gegenstand, sondern eher wie ein Knie oder etwas Ähnliches. »Tyler?«, rief ich und hoffte, es wäre er, der wieder herumspielte. Keine Antwort. »Tyler! Srenja!«, schrie ich, laut genug, dass er es von seinem Zimmer aus hören konnte. »Ja? Srenja«, antwortete er aus dem Flur. In diesem Moment sprang ich aus dem Bett und rannte in sein Zimmer. Ich zog ihn aus dem Bett und brachte ihn ins Badezimmer, wo wir uns versteckten, während ich die Polizei rief. Ich blieb in der Leitung mit dem 911-Operator und flüsterte gelegentlich, dass alles in Ordnung sei, bis ich schließlich die Polizisten hörte, die an die Haustür klopften. Das Seltsame war, dass die Tür unten eigentlich abgeschlossen sein sollte, aber sie öffneten sie ohne Probleme. »Polizei!« »Srenja!« Ich rannte mit Tyler im Arm ins Wohnzimmer. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Der Eindringling im Schrank, derjenige, der mit Tyler gesprochen hatte, war durch die Haustür gegangen, bevor die Polizei eintraf. Am nächsten Tag endete meine Arbeit für diese Familie. Ich habe nie erfahren, was danach passiert ist, aber ich hoffe, wer auch immer in diesem Schrank gewesen ist, ist nie wieder in dieses Haus zurückgekehrt. Ich war gerade 14 Jahre alt geworden. Es war Sommer 2012 und ich suchte nach einem Job. Meine Großmutter erzählte mir von einer befreundeten Familie mit zwei Kindern. Alexander, 10 Jahre alt, und Danny, 5 Jahre alt. Ich war sehr aufgeregt, im Sommer zu arbeiten und etwas Taschengeld zu verdienen. Ich lernte die Familie mit meiner Großmutter kennen und sie waren sehr nett. Die beiden Kinder schienen einfach zu betreuen zu sein, nicht weinerlich oder kindisch. Tatsächlich spielten die Kinder und ich mit ihren Spielzeugautos und verstanden uns gut. Ich vereinbarte mit den Eltern einen Termin, sie hatten am nächsten Tag eine Abendveranstaltung, also sollte ich noch am selben Abend zu ihnen kommen. Es war eine feuchte, regnerische Nacht. Ich betrat das Haus und die Eltern bereiteten sich gerade auf ihren Ausgang vor. Sie gaben mir ein Blatt mit Regeln und Dingen, die die Kinder nicht tun sollten, sowie ihren Abendroutinen. In einer Randnotiz stand: Danny behauptet, er höre jede Nacht Klopfen an seinem Fenster, aber glaubt ihm nicht, wir denken, es ist nur eine typische Kindergeschichte. Ich war erst 14, also machte mich das etwas nervös, aber ich vergaß es schließlich wieder. Es war eine ruhige Nacht. Wir schauten Fernsehen und spielten mit Spielzeug. Die Kinder machten keine Probleme, aber als ich ihnen sagte, es sei Zeit, sich schlafen zu legen, bemerkte ich, dass Danny unruhig wurde und zögerte. Ich ignorierte es, dachte mir, er sei erst 5 und wolle wahrscheinlich einfach länger aufbleiben. Schließlich brachte ich beide ins Bett und sie schliefen ein. Etwa 1,5 Stunden später, es war 22 Uhr, hörte ich Danny mich mit schläfriger, aber lauter Stimme rufen. Ich lief zu ihm und fragte, was los sei. Er sagte, er habe das Klopfen wieder gehört. Ich fühlte mich beunruhigt und nervös, schaltete aber das Licht ein und sah aus dem Fenster. Draußen war nichts, nur Dunkelheit und die Solarleuchten des Nachbarn in seiner Einfahrt. Ruhig erklärte ich Danny, es seien wahrscheinlich nur Insekten, schließlich sei Sommer. Er schien sich damit zu beruhigen und legte sich wieder hin. Als ich gerade sein Zimmer verlassen wollte, um die Tür zu schließen, hörte ich ein leises Klopfen an seinem Fenster. Mir standen die Haare zu Berge. Ich schaltete wieder das Licht ein und sah nach, aber wieder war nichts zu sehen. Ich redete mir ein, es seien nur Insekten, die gegen die Scheibe flogen, aber etwas in mir sagte mir, ich solle handeln. Ich beruhigte Danny, öffnete das Fenster und rief: Das ist Privatgrundstück. Ich rufe die Polizei. Kurz darauf hörte ich jemanden panisch in Richtung des Waldes laufen, der hinter dem Garten lag. In diesem Moment musste ich Gänsehaut an Armen und Beinen haben. Ich rief sofort die Polizei und dann die Eltern, die glücklicherweise schon auf dem Heimweg waren. Die Polizei kam und schien nicht überrascht von meiner Geschichte. Sie hatten seit längerer Zeit ähnliche Meldungen aus der Gegend über einen Fremden, der nachts an Häuserfenster trat, hineinsah und daran klopfte. Sie sagten, sie bekämen fast wöchentlich solche Anrufe. Dannys Eltern hatten ihm nie geglaubt und es als kindliche Fantasie abgetan, doch es war sehr real. Sie durchsuchten die ganze Nachbarschaft, fanden die Person aber nie. Nach dieser Nacht sagte ich den Eltern so höflich wie möglich, dass ich mich nicht mehr wohlfühlte, auf ihre Kinder aufzupassen. Bis heute denke ich darüber nach, was hätte passieren können, wenn die Dinge anders gelaufen wären. Gott bewahre, wenn das Fenster offen oder unverschlossen gewesen wäre. Vielleicht sollten Eltern das, was ihre kleinen Kinder sagen, nicht immer als bloße Einbildung abtun. Als ich 18 Jahre alt war, arbeitete ich als Babysitterin für 3 kleine Kinder, die am anderen Ende der Stadt wohnten. Sie waren 3, 5 und 7 Jahre alt. Ich nenne sie Adam, 3, Bobby, 5 und Chris, 7. ABC. Adam und Chris waren am einfachsten zu betreuen. Adam war für sein Alter erstaunlich gut erzogen und Chris wollte nur Videospiele spielen und Fernsehen. Bobby hingegen war sehr launisch, aß schlecht und war schwer ins Bett zu bringen. Dane. Ich hatte seit Monaten für diese Familie gearbeitet und eine gewisse Vertrautheit mit der Mutter, Lucy, die sie allein großzog. Sie lebten in einem bescheidenen Mittelklassehaus und Lucys Eltern halfen finanziell aus. Alle drei Kinder hatten ihr eigenes Zimmer. Lucy arbeitete damals nachts, also passte ich gewöhnlich bis etwa Mitternacht unter der Woche auf die Kinder auf. Meine Unikurse begannen am Nachmittag, daher passte der Zeitplan gut zu meinem Schlafrhythmus. Eines Abends, nachdem ich mit Chris einige Nintendo Wii-Spiele gespielt hatte, brachte ich Adam und kurz darauf Bobby ins Bett. Chris musste um 21.30 Uhr schlafen, Bobby um 21 Uhr. Nachdem ich Bobby zugedeckt hatte, sagte ich Chris, er solle seinen Schlafanzug anziehen, sobald sein nächstes Spiel vorbei war. Chris bestand darauf, dass ich noch eine Runde Wii Tennis mit ihm spielte, also machten wir einen Deal. Er würde danach schlafen, wenn ich mitspielte. Während des Spiels begann Bobby zu weinen und rief mich aus seinem Zimmer. Ich pausierte das Spiel und ging nach oben. Als ich sein Zimmer betrat, sagte er mir, ein Monster sei in seinem Schrank. Ich lachte, kneifte ihn in die Wange und sagte so etwas wie, es gibt keine Monster, aber ich lasse die Tür offen, damit du dich sicherer fühlst. Ich fragte, ob ihm das besser gehe, und er nickte. Chris rief genervt von unten, also kehrte ich zum Tennisspiel zurück. Wir beendeten das Spiel ohne weitere Unterbrechungen. In diesem Moment ging Chris nach oben, um sich umzuziehen und die Zähne zu putzen, und ich blieb allein in der Küche und sah fern. Da erklangen Bobbys Weinen erneut von oben. Ich ging in sein Zimmer und fand ihn unter der Decke versteckt. Er sagte wieder, da ist ein Monster im Schrank. Ich habe es gehört. Ich sah zur Schranktür, die geschlossen war, und beobachtete sie eine Weile. Dann blickte ich wieder zu Bobby und fragte, warum er dachte, dort sei ein Monster. Er antwortete, ich höre immer noch, wie es sich bewegt. Ich fragte, ob ich nachsehen sollte, aber er schüttelte den Kopf und sagte nein. Trotzdem ging ich auf den Schrank zu und er sagte, tu es nicht. Ich nahm es nicht ernst, bis ich selbst etwas im Schrank hörte. Es war eindeutig das Geräusch von etwas Lebendigem, das gegen die Tür schlug oder dahinter. Bobby flüsterte, siehst du? Ich drehte mich um, nahm Bobby auf den Arm und sagte, lass uns in ein anderes Zimmer gehen. Ich holte auch Chris aus dem Badezimmer und brachte beide in Adams Zimmer, wo ich die Tür abschloss. Adam und Lucy teilten sich ein Jack and Jill Badezimmer mit zwei Türen. Ich ging ins Bad und rief Lucy leise an, fragte, ob es möglich sei, dass ein Tier im Haus oder in den Wänden sei, weil Bobby und ich Geräusche gehört hätten. Sie war sofort besorgt und bat mich, den Schrank zu überprüfen. Ich ließ sie in der Leitung, während ich zurück in Bobbys Zimmer ging. Als ich entdeckte, dass die Schranktür jetzt einen Spalt offen stand, bestätigte ich, dass jemand anderes im Haus mit uns war. Ich sagte es Lucy und sie geriet in Panik, sagte, es sei wahrscheinlich ihr verrückter Ex und ich solle die Kinder aus dem Haus bringen. Plötzlich fühlte ich, dass mein Leben in Gefahr war und ihr Ex aus dem Nichts auftauchen könnte, um mich anzugreifen. Ich ging in Adams Zimmer und schaffte es, alle drei Kinder herauszuholen. Aber genau in diesem baden Moment hörte ich, wie die Haustür zuschlug. Ich spähte ins Wohnzimmer und sah niemanden, aber die Tür war zu. Er musste geflohen sein, solange er konnte. Ich verriegelte die Tür und rief dann die 911. Lucy kam früher von der Arbeit und war da, als die Polizei eintraf. Ohne Kameras oder Beweise konnten sie nicht bestätigen, dass es ihr Ex war, obwohl er Adams Vater ist. Lucy hält die Kinder von ihm fern wegen seiner Vergangenheit, die ich aus Gründen ihrer Privatsphäre nicht detaillieren werde. Kurz gesagt, er kann es nicht ertragen und sie hatte kürzlich seine Nummer blockiert, was erklären würde, warum er ins Haus gekommen sein könnte. Die Polizei empfahl Lucy, die Schlösser zu wechseln. Sie verstand. Ich fühlte mich eine Zeit lang nicht wohl dabei, in diesem Haus zu bleiben, also begann Lucy, die Kinder bei einem Verwandten zu lassen oder ihre Eltern auf sie aufpassen zu lassen. Ich wusste nicht, was danach passierte, weil wir den Kontakt verloren. Mir gefiel nicht, dass sie einverstanden war, dass ich den Schrank überprüfte, als sie bereits vermutete, dass es ihr Ex war. Es war definitiv eine erschreckende Erfahrung.